sehr gut erkannt, aber das ist auch die einzige Stelle, wo du mich erwischen kannst. Disco.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum besten Podcast der 80er Jahre von zwei Männern ohne Haare. Und wir haben heute wieder einen ganz speziellen Gast. Und zwar unser heutiger Gast, der hat einen der Hits der Neuen Deutschen Welle geschrieben, über den wir heute aber gar nicht reden. Er hat eine Kurzoper geschrieben und zusammen mit Sven Regner zwei sehr witzige Biografien über sich verfasst. Er ist der Meister der fröhlichen Traurigkeit und hat an seinem 60. Geburtstag sein neuestes Album veröffentlicht mit dem schönen Namen Im Gebüsch. Und mit dem geht er jetzt auf Tour. Willkommen, Andreas Dorau.
Hallo.
Hallo auch von mir. Und ich muss mich jetzt schon mal bei allen Zuhörern entschuldigen für die unangenehmen Fanboy-Momente, die jetzt gleich dann noch kommen werden. Weil ich bin der größte lebende Andreas Dorau-Fan.
Das glaube ich nicht.
Doch, das ist tatsächlich...
Und die anderen, alle anderen sind tot, oder was?
Ja, alle anderen sind schon tot.
Ja. Hat er umgebracht.
Ja. Ihr wart mal zu 10, ne?
Ja, richtig. Ja. Die anderen 9 habe ich umgebracht, weil ich mit dir allein sein wollte. Das ist so eine ganz kranke Nummer, die sich da abspielt.
Ja, Ruhrgebiet ist gefährlich.
Ja, ganz gefährlich. Tatsächlich ist es so, dass ich bis heute der Meinung bin, dass Blumen und Narzissen da eins der wichtigsten deutschsprachigen Alben der Nachkriegszeit ist.
Uiuiui, okay.
Ja, obwohl, ich bin mir gar nicht sicher, ob es vorm Krieg auch schon gute Alben gegeben hat. Also wahrscheinlich nur Marschmusik oder so. Aber das meine ich tatsächlich.
Gar nicht vorm Krieg gab es, glaube ich, tatsächlich jetzt mal Scherz beiseite, gab es wirklich, glaube ich, nur Klassik auf Alben. Ich glaube, Songalben gab es ja, glaube ich, nur eben diese 10 Inches. So. Mhm. Und waren zwar auch Sammlungen, aber ob man da schon von Alben sprach, müsste man mal einen Historiker fragen. Also interessante Frage, ja.
Ja, das klären wir. Ja. Thomas ist unser Recherchen- und Archiv-Bob Andrews. Der klärt das auf jeden Fall für
uns. Bevor wir hier einsteigen, bei uns stellt sich ja jeder Gast mit seinen zwei Wahrheiten und einer Lüge vor. Und wir erfahren erst am Ende des Podcasts, was waren die Wahrheiten und was waren die Lügen. Also Andreas, schieß mal los.
Also, ist Andreas Dorau adoptiert? Heißt Andreas Dorau Wille mit zweiten Vornamen oder wird der Name Dorau sehr oft falsch geschrieben? Meistens.
Okay, da bin ich gespannt. Also, ob man denn falsch schreiben kann? Ja, Wilhelm.
Meistens.
Andreas hat ja sehr, sehr viel in Japan gespielt. Wahrscheinlich gibt es da keine Schriftzeichen für Dorau oder so. Die könnte ich mir vorstellen.
Es gibt keine für alle Schriftzeichen. Kleiner, älterer Mann heißt das Schriftzeichen dann.
Mit Haaren. Kleiner, älterer Mann mit Haaren.
Das mit den Haaren ist euch wichtig, ne?
Ja, unbedingt. Ja,
wenn man keine hat, ist einem natürlich wichtig.
Das ist der Neid der Besitzlosen.
Aber zumindest kompensiert ihr das nicht mit komischen Bärten.
Komm noch. Wir sind ja noch knackig, jung, beide Jahrgang 69. Also wir haben noch ein bisschen Zeit für komische Bärte.
Nein, die meisten Männer, die ich kenne, wenn ihnen die Haare ausgingen, wirklich 50% davon fingen an, sich komische Bärte wachsen zu lassen. Ich glaube eben, es war denen nicht mal bewusst, was sie da machen.
Ja, das Zeichen verstehe ich schon, warum er auf den Gedanken kommt. Ja.
Das könnte übrigens auch ein Lied von dir sein. Alte Männer mit komischen Bärten.
Carsten Friedrichs wollte mir tatsächlich mal so einen Text andrehen. Habe ich aber abgelehnt.
Siehst du? Wer weiß warum und wozu es gut war. Wie waren denn so deine 80er Jahre oder das, woran du dich noch erinnern kannst, so insgesamt?
Also, diesen blöden Satz, ich weiß nicht, wer den mal geprägt hat, Falco, glaube ich.
Falco, ja.
Ja, schrecklicher Satz. Hat einer Lust, den Satz zu wiederholen?
Du meinst den Satz, der da sagt, wer sich noch erinnern kann, der war nicht dabei?
Genau. Also, ich finde, ein Jahrzehnt kann man nicht so verallgemeinern. Ich habe im Vorfeld zu diesem Podcast mal nachgedacht. Ich fand Anfang der 80er gut, Mitte der 80er fand ich alles doof. Ende der 80er gefielen mir dann wieder.
Worauf beziehst du das?
Meistens, also da Musik irgendwie so mein, das ist, was mich interessiert, fand ich Mitte der 80er unsägliche Zeiten und Ende der 80er kam dann wieder viel gute Musik. So. Mhm.
Wo kann man dich eigentlich jetzt so musikalisch verorten? Was hörst du selber für Musik oder hörst du gar keine Musik?
Du meinst jetzt mich als Konsumenten oder mich als aktiven Tonträgerveröffentlicher?
Nee, als Konsument.
Da bin ich relativ breit aufgestellt. Also ich mag nicht irgendwie einer bestimmten Hörergruppe angehören. Also ich mag einzelne Alben oder Stücke. Also es ist nicht, dass ich grundsätzlich von irgendwie einem Genre grundsätzlich mein pauschales Okay geben würde.
Aber du hast noch nie eine Coverversion gemacht, oder?
Ich bin kein besonders guter Sänger. Das Original wäre immer besser. Würde ich mir keinen Gefallen damit tun. Und der Welt auch nicht.
Das ist der Grund, warum du keine Coverversion machst.
Ich mache ja nicht Musik, um auf einer Bühne zu stehen oder so Dinge, sondern ich will ja meine eigenen Stücke. Also was habe ich von einer Coverversion? Was bringt mir das?
Also wir machen das ganz gerne mal, weil unsere eigenen Songs halt jetzt auch nicht so toll sind. Und dann kann man auch mal, dann kann dann man natürlich auch mal weniger glänzen oder so.
Mehr Mühe geben. Bisschen selbstkritischer sein, mehr Mühe geben. Gar nicht so schwierig.
Nee, das wird nichts mehr. Also seit 1985 erfolglos und gescheitert, aber mit Spaß dabei. Das ist ja auch wichtig.
Wiederum, den habe ich ja nicht. Ich habe nur viel Mühe.
Aber also ich könnte mir vorstellen, dass du beim einen oder anderen Song oder beim einen oder anderen Video, was du gemacht hast, dann doch mal da hockst und dich totlachst darüber oder eher nicht.
Ehrliche Antwort, nein. Ohne Scheiß. Also tatsächlich eben dieses, wenn so in Plattenkritiken steht, ja, sie hatten viel Spaß im Studio, dann habe ich schon Angst vor der Platte. Also ich bin auch nicht der Meinung, dass eine Platte oder ein Werk sozusagen unter Schweiß und Tränen entstehen muss. Aber sich amüsieren tue ich mich hinterher, aber nicht währenddessen.
Finde ich auf jeden Fall. Es gibt nichts Schlimmeres als lustige Musik.
Also das schlimmste Genre ist Funk-Punk.
Ja, finde ich auch furchtbar.
Ska-Punk finde ich allerdings auch noch schlimm.
Aber es gibt ja Leute, die dir auch unterstellen, dass du lustige Musik machst. Das finde ich persönlich überhaupt nicht. Also ich finde deine Sachen überhaupt nicht lustig.
Ich glaube ja, das Wort lustig oder witzig wird ganz oft aus Verlegenheit benutzt. Also wenn Leute einer Sache nicht habhaft werden, erlebt man doch in Gesprächen mit anderen Leuten, wenn Leute irgendwie ja nicht wissen, was sie da dann sagen, sie finde ich witzig. Also ich glaube, so witzig ist so ein allgemein Synonym für, wenn Leute mit ihrem Latein am Ende sind.
Ja, genau. Ich habe es nicht verstanden, aber es ist
genau. Auf jeden Fall lustig.
Mhm. Häufig wollen die, glaube ich, auch sagen, dass es sehr treffend ist. Also, dass du den Nagel auf den Kopf getroffen hast in bestimmten Aussagen und die verleiten einen dann schon zum Schmunzeln, weil man ja dann selber erkennt, wie es gemeint ist. Ne?
Also, ich würde durchaus sagen, dass bei mir Humor auftaucht. Also, ja. Aber Humor ist nicht automatisch witzig. Also, das ist irgendwie, da hat die deutsche Sprache noch ein paar mehr Worte.
Das hat sie. Aber so grundsätzlich habe ich bei dir immer den Eindruck, du redest gar nicht so gerne über dich selbst.
Also tatsächlich, ich bin eigentlich interviewfreudig, weil was interessant ist, also wenn ich gerade eine Platte gemacht habe, dass ich in guten Interviews tatsächlich nochmal, wenn das Interview eher in so eine Gesprächsform ausartet, also eben nicht so ein Fragenkatalog da stumpf runtergedroschen wird, dass ich tatsächlich dann nochmal über mich und meine Beweggründe, wieso ich dieses oder jenes gemacht habe, etwas erfahre. Also das finde ich teilweise interessant.
Besteht hier leider nicht so viel Hoffnung, aber gut, schauen wir mal. Nee.
Auch bis jetzt ist es doch okay.
Wir halten uns ganz tapfer jetzt, ne? Gerade. Du hast ja immer sehr, sehr große Lücken zwischen den Alben. Also du bist niemand, der jetzt wirklich alle 2 Jahre oder alle 4 Jahre regelmäßig irgendwie ein Album veröffentlicht. Ich habe immer so den Eindruck, du machst das, wenn du genug Sachen gesammelt hast, die dir auf die Nüsse gegangen sind.
Zum einen, aber auch tatsächlich, wir reden ja auch von Musik. Also es ist irgendwie, gibt es irgendwie irgendeine Musik, die ich in letzter Zeit, also zwischen den Alben dann, irgendwie gehört habe, die mich irgendwie angetriggert hat. Oder ein Instrument oder ein Klang oder eine technische Neuentwicklung, mit der ich was machen möchte. Also gibt es entweder einen inhaltlichen Grund, einen Tonträger veröffentlichen zu wollen oder eben tatsächlich, dass mich eine Musik fasziniert und ich mich zu der... Eigentlich geht es darum, habe ich Lust, mich irgendwie zu äußern. So.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du jetzt anfängst, Sachen zu machen, zu produzieren und so? Wie viele Leute sind da involviert? Sind das Leute, die dich schon lange begleiten oder wechselt das permanent?
Wechselt eigentlich permanent, ohne dass ich jetzt bewusst immer einen rotierenden Wechsel vornehme, dass ich eben dieses berühmte sich neu erfinden, finde ich auch ganz furchtbar, ergibt sich. Ich mache immer Musik eigentlich zu zweit. So, zu zweit finde ich eigentlich am besten Musik machen. Alleine Musik machen macht mir eigentlich keinen Spaß. Man kann aber auch mit mehreren Leuten in einem Raum sitzen, solange es nicht eine Band ist, die an irgendwelchen Instrumenten rumgniddeln kann.
Ja, das ist furchtbar.
Das nervt. Ich hasse Proberäume.
Ich hasse aber auch Demokratie. Also ich finde, in der Musik hat man nichts zu suchen.
In allen Bands hat sich irgendwann, wenn die eine Weile existieren, eine Person als der Chef rausgestellt. Und er hat die anderen irgendwie domestiziert. und hat jetzt die Verantwortung, da er jetzt sich da die anderen platt gemacht hat, sozusagen, dass er finanziell für die anderen verantwortlich ist.
Bei denen ja auch keine Frage, weil letztendlich steht ja dann auch Andreas Dorau auf dem Cover.
Ich wollte ursprünglich tatsächlich, war ich auch mal der Idee-Band, aber eben tatsächlich beim ersten Album Blumen und Narzissen, was du ja eingangs schon erwähnt hast, stiegen aber während der Produktion schon zwei der Leute aus. Und dann dachte ich so, okay, Demokratie ist gescheitert und jetzt kommt mein Name.
So, wir gehen jetzt direkt nahtlos über zur Monarchie. Ja. Oder du hast die da rausgeekelt. Das kann natürlich auch sein. Obwohl, du machst da jetzt ganz so einen fiesen Eindruck eigentlich.
Das kriegt man nicht so richtig mit. Das war jetzt auch beide Fragen gleichzeitig geantwortet.
Du machst auch mehr so hintenrum dann, die Leute rausmobben. Ne?
Nicht bewusst. Ich glaube, das ist ein Teil meines Charakters.
Kann man sich mit dir richtig schön streiten, dass du stinksauer bist oder... Wie nee, sieht das aus?
Tatsächlich, ich werde so gut wie nie wütend oder sauer, dann gehe ich einfach weg.
Ist das so der Hanseat in dir?
Ehrliche Antwort, ich weiß es nicht. Aber tatsächlich so, dass ich mich mit Leuten irgendwie anbrülle oder wir zittern voreinander stehen, gibt es in meiner Welt nicht.
Und das, obwohl du bei so vielen Plattenfirmen warst, ne, da hättest du bestimmt Gründe genug gegeben dafür.
Dafür gibt es Anwälte, die streiten sich gerne.
Das ist richtig, das ist auch ein total schönes Lebenskonzept, dass alles, was diese unangenehmen Sachen, das sollen Leute machen, die das professionell machen und dafür bezahlt werden. Das,
also ich gehe auch gern mit Anwälten auf Partys und stelle ihn auch als Anwalt vor, damit gleich die Fronten klar sind.
Das kann auch einen Vorteil haben, wenn man mit dem Anwalt
durch so Party
kommt. Ja, ja. Es geht ja über das Kokain, all diese Geschichten, das kann man ja dann alles direkt auf der Party mit dem Anwalt klären.
Was hat Kokain da zu suchen? Du meinst jetzt, wie heißt der Film? Leaving Las Vegas.
Ja, genau.
Okay, gut. Du meinst der Anwalt mit dem Koffer. Nein, mein Anwalt hat keinen Koffer dabei.
Okay, dann hat er noch nicht genug verdient an dir.
Disco-artig. Ich wollte nochmal zurück zu deinem ersten Album, Blumen und Narzissen. Du hattest ja schon vor dem Song, über den wir nicht reden, ja auch schon Der lachende Papst, glaube ich, veröffentlicht bei Atatak. Wie ist denn es dazu gekommen, dass du zu dem dann doch später sehr einflussreichen Label gekommen bist und dass du da die erste Platte gemacht hast?
Das war eigentlich eher Zufall. Also ich hatte vor, auf allen Indie-Labels, die es zu dem Zeitpunkt gab, Rondo, Morbid Record, so jeweils eine Single zu veröffentlichen. Und in dem Zuge habe ich auch Der Plan besucht. Und das Einzige, was ich an neuen Stücken zu dem Zeitpunkt hatte, was ja eben eh ich nicht so richtig zu meinem Övre zählte, war eben Fred vom Jupiter und das hatte ich denen vorgespielt, aber eigentlich nicht mit der Absicht, dass sie das veröffentlichen sollten. Dann haben sie es gesagt und dann habe ich drüber nachgedacht und fand es okay.
Ist das wahr, dass Holger Hiller dein Gitarrenlehrer war? Ist das wirklich wahr?
Ja.
Das ist keine ausgedachte Geschichte?
Nein, Holger war mein sechster Gitarrenlehrer und dass ich Musik mache, habe ich auch Holger zu verdanken, weil ich eben bei allen anderen Gitarrenlehrern und Gitarrenlehrerinnen rausgeflogen bin, hat mit der Tatsache zu tun, dass ich nicht übe. So. Und Holger stellte das dann auch wiederholt fest und das letzte Gespräch lief dann so, ja Andreas, du hast wieder nicht geübt, stimmt, ja, aber du willst doch Musik machen. Ja, pass auf, hier ist eine Vierspurmaschine und hier, jetzt nehmen wir mal was auf. Und Holger hatte improvisierte Musik studiert und dann habe ich eine Spur aufgenommen und zu der Spur habe ich dann was dazu gespielt und eigentlich so mache ich Stücke bis heute. Also bei mir gibt es eigentlich nicht ein Demo sozusagen, was dann umgesetzt wird, sondern es gibt Spuren und der Spur werden andere Spuren zugefügt. Und peu à peu entsteht dann ein Stück.
Also eine Art Collage dann.
Könnte man so sagen, ja.
Spielst du Gitarre?
Sehr schlecht.
Okay.
Oder sehr, sehr, sehr schlecht.
Deine verstorbenen Gitarrenlehrer.
Wieso sind die dann alle verstorben?
Liegt daran, dass du nicht übst.
Deswegen sind sie aus Trauer darüber gestorben. Oder aus Verzweiflung.
Wahrscheinlich.
Ja.
Das steht auf deren Grabstein auch. Er wollte nicht üben.
Nee, ich habe versagt, steht da drauf.
Genau, ich habe pädagogisch versagt.
Ja.
Sag mal, wo bist du eigentlich geboren? Bist du? Ich habe mal irgendwie gehört, du wärst in Marl oder so geboren. Ist das
was ist richtig? Denn das für ein Schwachsinn?
Das habe ich irgendwo gelesen mal.
Nein, also ich komme aus Hamburg.
Tatsächlich?
Das hört man doch.
Ja, also jetzt, wo du es sagst. Also.
Ich dachte, du hättest die Bücher gelesen oder hast du nur von denen gelesen?
Ich habe von denen gelesen. Nein,
okay.
Ich konnte mir nur das eine leisten. Deswegen.
Ja, die sind recht teuer.
Das zweite nicht mehr gelesen.
Ich habe sie beide gelesen. Aber du weißt ja, wie das ist mit der Erinnerung bei den älteren Männern.
Aber ich überlege gerade, wo ich das... Ich habe das tatsächlich irgendwo gelesen, nein, also, dass du mal geboren wurdest.
Aber dann hätte ich doch einen Ruhrgebiet-Akzent.
Ja gut, den kannst du dir ja abtrainiert haben.
Das ist schwierig.
In mühsamer Kleinarbeit.
Ich mag das Ruhrgebiet sehr gerne, möchte ich hier mal... Und das ist jetzt keine Schleimigkeit. Nein, meine Freundin kommt aus dem Ruhrgebiet und ich mag das Ruhrgebiet gerne, aber ich bin dort nicht geboren.
Christian, es gibt einen Beweis dafür. Es gibt nämlich ein Dorau-Straße, Dorau-Kai, weiß ich nicht genau, in Hamburg. Dorau-Stieg. Dorau-Stieg in Hamburg, der nach deinem Vater benannt ist, ne? Genau. Ein Pfarrer.
Ja, Pastor übrigens.
Pastor, siehste, das ist das mit der Erinnerung. Ja. Es bleiben da nur Fetzen hängen. Aber wie kam es denn dazu, dass du mit dem Sven Regner deine beiden Biografien geschrieben hast? Ärger mit der Unsterblichkeit und die Frau mit dem Arm.
Die Geschichte ist ellenlang.
Das macht nichts, wir haben Zeit. Okay.
Also, begab dich zu der Zeit, das war 2013 oder sowas, als mich diverse Buchverlage angesprochen hatten, ob ich nicht auch Lust hätte, ein Buch zu veröffentlichen, weil eben tatsächlich Popliteratur gerade durch die Decke ging. Und jeder Musiker, der halbwegs gut texten konnte, dem wurde unterstellt, dass er wohl auch in der Lage sei, ein Buch zu schreiben. Ich habe mich auch ein Buch versucht und kläglich gescheitert. Und das habe ich dann irgendwann Sven erzählt. Und Sven sagte, was willst du denn andere Geschichten aufschreiben? Deine Geschichten sind doch viel besser. Komm, die schreiben wir jetzt auf. So, das ist die Geschichte.
So lang war das ja gar nicht jetzt.
Ich habe sie halt sehr gut gerafft.
Das hast du. Ja, also ich finde die Bücher großartig. Ich habe mir dann, als klar war, dass wir...
Aber du kannst dir die Sachen, die da drin stehen, nicht merken, ne?
Ja, nee, nicht so gut.
Ich, der sich nichts merken kann.
Du hast ja eh nur Geld für ein Buch.
Ja, eben, genau. Ich habe das digital sogar, das erste. Ich habe das nur digital.
Ist das günstiger?
Ja, 1 Euro.
Aber weißt du, weil ich es mir nicht so gut merken kann, habe ich es extra hier liegen, damit ich notfalls nachblättern kann.
Kannst du mir die einzelnen Seiten bitte abfotografieren und mir dann die Dateien schicken? Oder gibt's das auch digital?
Das gibt's auch digital, ja.
Ja, kann mir aber nicht leisten.
Ich hatte mir das besorgt und dann habe ich den Klappentext gelesen. Ich tu den jetzt nicht nachlesen, aber der ist sehr ausführlich, beschreibt er, wie du so bist. Und dann steht der schöne Satz hinten drauf, den lese ich jetzt ab, kann ich mir auch nicht merken. Ich sehe das so ähnlich, Andreas Dorau. Und da war mir schon klar, das wird wieder sehr, sehr unterhaltsam. Ich finde diese Biografien wirklich sehr gut geschrieben und auch sehr lebensnah.
Ich finde ja nicht, dass es wirklich Biografien sind. Also es ist irgendwie ein komischer Genre-Hybrid. Also Sven sprach immer von einem sogenannten Schelmenroman. Das sollte ich auch in meinen Interviews sagen, was ich aber eigentlich nicht sagen möchte, weil wäre ich ja selber der Schelm. So.
Ja.
Das meinte ich nicht. Aber sind ja eigentlich so eine komische Geschichtensammlung, ja.
Aber du stehst ja immer so ein bisschen, also ich könnte jetzt deine Musik auch schlecht in den Genre packen, weil du ja irgendwie deinen Weg suchst.
Bei dem Buch haben wir jetzt nicht bewusst wir wollen ein anderes Format erschaffen, ja, sondern tatsächlich genau wie bei Musik eben tatsächlich das und das mag ich an solchen Büchern nicht, das einfach weggelassen und dann kommt automatisch was anderes raus, die man eigentlich einfach sozusagen mal nicht glaubt, aha, wenn man das macht, dann hat man auch das und das zu machen. Es gibt ja auch tolle Musikstücke ohne Bass oder ohne Schlagzeug. Also bloß weil man denkt, ein Musikstück hat das und das zu haben, sonst ist es kein Musikstück, ist Unsinn, sondern man sollte irgendwie das benutzen, was einem gefällt und daraus dann sein Produkt erschaffen. Und genauso ist es beim Buch passiert. Und das war zum Beispiel eben, was ich an Biografien zum Beispiel überhaupt nicht mag, sind die Kindheitserinnerungen. Irgendwie die ersten 50 Seiten, die fröhlichen Tage bei Tante Frieda.
Die fröhlichen Tage bei Tante Frieda?
Okay. Abgesehen von dem ein Buch, was du da digital besitzt, hast du doch schon andere Musikerbiografien bestimmt gelesen. Ernsthafte Frage.
Das Letzte, woran ich gescheitert bin, ist das Twins-Buch. Das habe ich Thomas geschenkt dann.
Von den Berlinern?
Ja, genau. Von den
die
Twins.
Haben ein Buch.
Die haben wirklich eine Biografie in dem Sinne geschrieben, ja.
Das ist auch ein Buch für mich, das ist sehr, sehr schön. Da sind sehr viele Bilder drin.
Die Twins sind für mich, denen werde ich nicht habhaft. Also ich weiß, wie die Cover aussehen. Ich habe auch ein paar Stücke irgendwie gehört. Aber eben deren Intention oder was die wollten.
Geld verdienen.
Okay, gut.
Die hatten von Anfang an die Vision, was zu machen, wovon sie leben können.
Okay.
Das sagen die aber auch so.
Okay.
Die waren ja bei uns zu Gast, also zwei sehr sympathische, hätte jetzt fast gesagt, junge Männer, sind ja auch keine jungen Männer mehr. Das war deren Intention und das ist denen ja auch wirklich sehr, sehr gut gelungen. Also in Deutschland nur begrenzt, aber in Italien feiern sie die ja in Fußballstadien da.
Ah, okay. Also eben, wie gesagt, über Twins weiß ich relativ wenig. Jetzt ernsthaft, womöglich werde ich mir das Buch sogar anschaffen. Aber eben was beim Künstler, Biografien, sagen wir mal so, sind meistens wirklich die ersten 30 bis 50 Jahre ganz eben das Leben chronologisch nacherzählt. Und dann kommen da eben die Kindheitsjahre. Und was interessieren mich diese blöden Kindheitsjahre? Also mich interessiert doch eigentlich erst der Zeitpunkt, wo die Person sozusagen anfängt zu malen oder Musik zu machen oder anfängt, ihre ersten Filme zu drehen. Aber eben die quälenden Seiten davor kann man sich sparen.
Es sind ganz, ganz wenige unterhaltsam und dann noch die wenigsten so unterhaltsam wie deine. Und du hast ja natürlich auch bewusst eine knappe Form gewählt, weil du setzt ja im Prinzip nur Schlaglichter. Und da erzählst du eine schöne Geschichte.
Aber man sollte eigentlich immer das machen, was man selber gerne hören, lesen oder sehen wollte. So, das ist eigentlich so, zumindest ist man dann selber damit zufrieden.
Die schönste Biografie, die ich gelesen habe, war eigentlich die Kraftwerk-Biografie.
Welche?
Ich war ein Roboter, ich habe das auch hier, Wolfgang Schlür. Das war sehr, sehr schön.
Ich habe noch ein Exemplar gehabt ohne die Schwärzung. Oh, die ist dann sehr schnell
auch, tatsächlich
sehr stark geschwärzt worden.
Ja. Der musste ganz, ganz viele Sachen daraus nehmen.
Ja, ja. Ne? Es ist halt, wenn man mit einem Anwalt auf die Party geht, dann passieren so Sachen, ne? Dann hast du den.
Da hat Andreas das wahrscheinlich auch her. Deswegen geht er heute nur noch mit dem Anwalt auf die Party.
Wieso gehst du denn davon aus, dass ich das früher nicht gemacht habe?
Hast du das schon immer gemacht, auch in deinen Jugendjahren?
Ehrlich gesagt, ja. Tatsächlich, der war bloß noch kein Anwalt.
Ja, der war noch im Studium dann. Ja.
Du hast ja jetzt im Januar zu deinem 60. dann dein aktuelles Album rausgebracht, Im Gebüsch. Und da sind ja auch wieder einige sehr schöne Songs dabei. Und du singst auch wieder mal in Englisch.
Wieso sagst du wieder mal?
Teile deiner Lieder, zum Beispiel Girls in Love, war ja der Refrain in Englisch.
Aber ich habe nie Englisch gesungen.
Aha, stimmt, ja, stimmt.
Es tauchen englische Stimmen, aber ich nicht.
Das stimmt, ja. Okay. Das heißt, du singst zum ersten Mal dann selbst, auch in Englisch.
Jetzt haben wir den Satz korrekt, ja.
Wie kam es dazu?
War ehrlich gesagt Zufall. Also bei beiden Stücken unterschiedliche Geschichten. Bei Mein englischer Winter war es, dass Fanny mir das Stück vorspielt und ich dachte, ich sollte für seine Stücke da irgendwie was einsingen und sagen in Englisch, so, weil seine Stücke Englisch sind. Und dann sagt er, nee, das ist aber für dich. Und dann habe ich den Text übersetzt und stellte fest, dass das deutsche Wort Winter zu hart klingt wegen dem T. Und dann habe ich mir überlegt, ja, ich möchte das weiche D, also Winter, behalten. Und dann wurde es Mein englischer Winter. Also insofern konnte ich dann das Wort benutzen. Ja, so ergab sich das.
Ist das dein Geburtstagsgeschenk, was du dir selbst gemacht hast?
Nein.
Weil ich kann mir wirklich schönere Geburtstagsgeschenke vorstellen, als die viele Arbeit, die an so einem Album dran hängt.
Also ich hatte irgendwie genügend Stücke und dann dachte ich, hey, lass uns doch das am Geburtstag rausbringen. Das ist eine kommerzielle Entscheidung.
Und du gehst jetzt ja auch auf Tour. Wo kann man dich da überall bewundern dann?
Ich weiß, wir spielen demnächst in Stuttgart, München, Wiesbaden und dann fahren wir nochmal wieder los und dann spielen wir in Münster und Essen.
Okay, Daten findet ihr dann in den Shownotes zu den einzelnen Konzerten.
Ich habe dich das letzte Mal, glaube ich, 1992 live gesehen. Da hast du mir die Vinyl von Blumen und Narzissen unterschrieben. Die habe ich aber nicht mehr. Ich finde die nicht mehr. Ich weiß nicht,
wo ich kann mich wie heute dran entsinnen, wie du da ankamst und ich dir unterschrieben habe. Das war einer meiner schönsten Momente. Ja.
Ich glaube, da hatte ich noch Haare.
Ja, ich glaube, das sah gut aus.
Ich glaube, die ist auch an dem Tag verschwunden, die Schallplatte. Die hast du bestimmt selbst mitgenommen dann.
Ich keine Exemplare habe, ne?
Hast du noch welche?
Natürlich.
Die Atatak-Pressung natürlich,
ne? Ich habe alle Pressungen. Jeder, der irgendwie Tonträger rausbringt, sorgt irgendwie dafür, dass er von allen Versionen irgendwie Exemplare hat. Natürlich versucht man, die aufzubewahren. Allerdings, ich habe sie aber nicht in einem Schutzumschlag, wie das die meisten haben.
Meine war im Schutzumschlag. Meine war auf jeden Fall im Schutzumschlag.
Ich habe keine Platten im Schutzumschlag.
Wenn dazwischen eine mit Schutzumschlag steht, dann ist das meine.
Die so schön unterschrieben ist, ne?
Das
ist
deine. Richtig, genau.
Disco-artig. Du hast ja lange auch als Videoconsultant gearbeitet und dann auch Fable entwickelt, das, was du musikalisch machst, auch so ein bisschen in die Art der Videos umzusetzen, finde ich. Also die haben ja alle so eine spezielle Note. Und du hast ja jetzt auch zum neuen Album einige Videos gemacht.
Hier gilt eigentlich wieder das Gleiche, wie was ich vorhin sagte. Ja. Also wenn man ein Video macht, sollte man jetzt nicht rangehen und so sieht ein Video aus. Also versuche ich, die anderen Videos zu imitieren, sondern auch versuchen sozusagen, was mag ich an den Videos, was mag ich nicht. Und diese Sachen, die man nicht mag, durch andere Sachen zu ersetzen.
Meine Frage ging dahin, heutzutage ist ja ein Video für Musikvermarktung ziemlich unrelevant geworden. Ja. Du machst es nur noch, weil es für dich dazugehört oder warum?
Ja, also womit kann man denn heutzutage eine Platte promoten? Also Radio und so oder so gibt es ja in dem Sinne auch nicht. Und Videos hat immerhin noch, klar, erreicht man jetzt nicht. Es gibt ja nicht eine Plattform, wo Videos von allen möglichen Leuten stattfinden und man das sozusagen eine, was man früher eine Fernsehsendung nannte, ersetzt oder sowas. Und Video macht mir Spaß, weil mit dem Video kann man irgendwie ein Stück noch mal ein bisschen interpretieren.
Ich finde, das gelungenste Video ist jenes von Löwe. Und das Spannende daran finde ich natürlich, dass ich das damals gesehen habe und wirklich gedacht habe, das war jetzt also ein sehr guter Twist, das mittendrin abzubrechen und erst beim Lesen der Biografie festgestellt habe, aha, das war dem geschuldet, dass ihr nicht mehr weiter aufnehmen konntet, ne?
Ja, also wir hatten ein Dreiviertel des Videos gedreht. Ja. Es war mitten in der Nacht und wir waren bei Freunden in einer Anwaltskanzlei.
Selbstverständlich.
Und es war Sonntagnacht und Montag kamen die wieder und wir mussten noch abbauen und so weiter und der Kameramann musste eben aus persönlichen Gründen plötzlich weg. Da er auch kein Geld kriegte und so weiter, musste man ihm das nachsehen. Aber eben, wir konnten das Set nicht wieder aufbauen. Und wir hatten eben nur ein Dreiviertel Video und dann war eine Woche, und dann kam ich auf die Idee und jetzt kannst du weitererzählen,
was genau, dann passierte. Genau, brichst du das ja mittendrin ab, weil du dann ja keine Lust mehr hast, das im Playback zu singen und dann werden ja schöne Zitate zu den Videos oder zu Videos im Allgemeinen eingeblendet. Also es ist ein extrem sehenswertes Video. Ich hätte gedacht, mit dem Video geht der Song total durch die Decke, weil das so ungewöhnlich ist, aber so war es nicht, ne?
Ich hatte mir ehrlich gesagt auch irgendwie ein bisschen mehr Resonanz erhofft, weil sie auch zu der Zeit rauskam, als man eben feststellte, eben dass Videos einfach Yesterday's Paper sind. So. Und eben aus der Not eine Tugend gemacht, eben sozusagen so ein bisschen über diese verschiedenen Aussagen der verschiedenen Menschen, die sich da angeblich geäußert haben zum Thema Video, eine Diskussion anzutreten. Die hat aber nie stattgefunden.
Schade. Ach, die Zitate sind alle erfunden?
Ja.
Das wusste ich nicht.
Aber ich habe diese Zitate, ich habe sowas in der Art von den Leuten mal gehört. Also sie sind nicht eins zu eins zitiert, aber ich habe jetzt nicht jemand etwas komplett Falsches. Schon in deren Sinne sozusagen habe ich da agiert.
Du hast das ja tatsächlich studiert, ne?
Ja.
In München hast du das studiert?
Ja, nachdem ich aus Mahl weg war, bin ich nach München gegangen.
Das war jetzt auch dann wirklich nicht unbedingt eine Verbesserung. Von Mahl nach München. Ist da diese Schlag-dein-Tier-Geschichte entstanden?
Das war mein Abschlussfilm an der Filmhochschule, ja.
Auch sehr, sehr unterhaltsam, kann man nicht anders sagen.
Der aber auch wiederum nur aus einer Not entstand, weil ich eigentlich in Tschechien schon war, in Bratislava genauer gesagt, und dort einen Kinderfilm geplant hatte und wir waren mit ihm zu fünft schon da, hatten Baubesprechung etc. etc. Und als wir dann im Hotel saßen, fiel plötzlich die Mauer und wir wussten, dass unser Film damit gestorben ist, weil unser Film nur dadurch finanziert wurde, weil der Produzent den Produzent von dem Bratislava-Studio mit einem Volvo bestechen wollte. So, und dann hätte der das unter der Kasse durchgeführt. So, also wäre unser Film da anders verbucht worden. So. Und dadurch war die Mauschelwirtschaft vorbei, weil jetzt war ja die freie Marktwirtschaft tauchte auf und insofern war unser Film erledigt und dann hatte ich zu wenig Geld, um einen richtigen Film zu machen. Und die Filmhochschule hatte zu dem Zeitpunkt gerade ein Studio gebaut und hatte vom Bayerischen Rundfunk alte Röhrenkameras bekommen, also die man in den 70ern noch benutzte, die ein etwas laueres Bild haben, also eben noch nicht digital. Und dann dachte ich, ja, mit den Voraussetzungen, also es gibt ein Studio, wir haben diese Kameras, dann mache ich doch eine Fernsehshow, weil diese Kameras, mit denen kann ich keinen Film imitieren, weil es sind Fernsehkameras. Aber ich kann eine Fernsehshow imitieren und kann so zumindest auf 45 Minuten Länge kommen, was ich sonst mit meinem Geld nicht geschafft hätte.
Da soll noch mal irgendeiner sagen, du wärst nicht flexibel.
Ich bin sehr flexibel.
Hammer. Und du bist ja dann wirklich so eins der letzten Opfer, die Maueröffnung dann ja noch gefordert hat.
Eins der traurigsten Opfer, ja.
Ja, also hättest du noch mal schön ein bisschen Soli einfordern können oder so. Hatten wir ja gerade schon erwähnt, du bist gerade auf Tour. Machst du das gerne? Spielst du gerne live? Findest du das sinnvoll?
Um ehrlich zu sein, nein. Tatsächlich, mein Zugang zu Musik ist eben tatsächlich Tonträger machen zu wollen und irgendwie die selber zu interpretieren, wie sieht Cover aus und eben dieses Bedürfnis, auf einer Bühne zu stehen, hatte ich nie. Ich habe es dann auch gemacht und ich finde es auch okay und ich finde es hin und wieder auch gut, aber so ein Leben, Konzerte wäre nicht mein. Mache ja auch nicht so viele Konzerte und so viele Konzerte, wie ich verantworten kann für mich selber, ohne dass ich mich zu stark langweile, aber ich bin von mir selber auf der Bühne gelangweilt.
Ganz interessant.
Ich gehe grundsätzlich zu Konzerten unterprobt, also dass ich eben die ganze Zeit Angst habe. Das ist gut. So, Angst ist gut. Angst ist gut.
Aber das ist doch schon cool, diese direkte Kommunikation.
Ich will gar nicht da kommunizieren. Ich will diktieren, nicht kommunizieren.
Das ist auch wirklich schwierig mit dir.
Nein, Kommunikation macht mir Angst. Also ich weiß nicht, wie habe ich auch Angst, da irgendwie Kommunikation kann sehr schnell aus dem Ruder laufen. Ich mag es tatsächlich bei Konzerten, wenn man körperlich kommuniziert, also wenn ich tanze und erst 3 Leute tanzen, dann tanzen 4 und am Ende tanzen 30. Das ist für mich Kommunikation, aber eben nicht keine verbale Kommunikation. Also ich möchte, dass die Leute, die zu einem Konzert von mir kommen, am Ende zufrieden nach Hause gehen. Also das bin ich denen auch, weil sie den Eintritt hatten gekauft haben, schuldig. Aber ich möchte es nach meinen, dass ich mich auch wohlfühle und ich nicht reiner Dienstleister bin.
Verstehe ich. Hast du Lampenfieber? Hast du Schiss, dass dem was Doofes passiert?
Ich weiß nicht. Also man hat Lampenfieber, aber ich habe noch nie, worauf das Lampenfieber hinausführt. Also was die Horrorsituation ist oder wie das Unglück aussehen könnte, vor dem man da Angst hat.
Kannst du dir vorstellen.
Ja, jetzt möchte ich gerne nochmal klugscheißen an dieser Stelle. Was hat dein Gitarrenlehrer gesagt? Du musst einfach nur üben. Dann kann
Nein, er hat gesagt, guck mal, hier ist eine Vierspurmaschine und jetzt spiel was.
Ach so, genau.
Ja. Und daran halte ich mich bis heute.
Nachdem du den ersten 5 Gitarrenlehrer ja abserviert hast.
7.
Eiskalt, du bist.
Bin einfach nicht mehr hingegangen.
Ja, genau.
Weggelaufen, wie immer.
Die sind wahrscheinlich komplett ruiniert, weil du nicht mehr gekommen bist zum Unterricht.
Disco-artig.
Wie fanden deine Eltern das denn eigentlich so?
Da haben wir nicht drüber geredet.
Mit der Musik, wie fanden die das? Es gab ja irgendwann mal den Tag, an dem du vor deinen Eltern, so stelle ich mir das vor deinen Eltern gestanden hast und gesagt hast, so Leute, ich werde wahrscheinlich nicht Theologie studieren.
Interessanterweise, nein. Ich wusste während der Schulzeit, ich war ein sehr schlechter Schüler, da hatte ich wirklich keine Ahnung, was ich machen möchte, was für mich eigentlich ungewöhnlich ist. Mein Vater hatte mir danach eine Industriekaufmannslehre vermittelt, wo ich wohl auch unterirdisch schlecht war. So, also totales Desinteresse. Und dann ging eben die Musik gleichzeitig parallel los. Aber ich bin nie zu meinen Eltern hingegangen und habe gesagt, ich möchte Musik machen. Das hat sich irgendwie so entwickelt, was ich meinen Eltern auch dankbar bin. Die haben irgendwie gemerkt, ja, der Junge findet Erfüllung daran. Und das macht ihm Spaß und hat auch keine komischen Träume, nimmt keine Drogen, trinkt nicht und so weiter. Und insofern war das für die okay. Also ich hatte ja keine Rockstar-Träume. Also für mich war Musik machen eben kein Rock'n'Roll.
Obwohl ich schon finde, dass deine Sachen durchaus an der einen oder anderen Stelle eine Ruckattitüde haben.
Das habe ich hier nicht gehört.
Wie kommst du jetzt da drauf? Das Demokratiealbum finde ich schon, also ist so ganz...
Lob an dich, tatsächlich, das Demokratiealbum hat an manchen Stellen sehr breit aufgestellt, von sehr zarten Stücken. Das ist ja mit einer Band tatsächlich eingespielt worden damals. Und tatsächlich hat das deswegen durch diesen Bandflavor da ein bisschen... Sehr gut erkannt, aber das ist auch die einzige Stelle, wo du mich erwischen kannst.
Außerdem die Geschichte mit Mal, das hat sich auch jetzt außer Bahn geworfen. Ne?
Quatsch.
Deswegen warst du auch so ein schlechter Schüler, weil die Förderschule in Mal, die war doof.
Es war eine Gesamtschule in Hamburg-Jenfeld.
Das würde ich jetzt auch sagen.
Das sagen sie alle, ja.
Es gibt ja ein Wort, wenn man das erwähnt, fällt so laut einem Hypnotiseur, den du mal kontaktiert hast, sofort in Trance. Und wenn ich das Wort jetzt ausspreche, also Mutabor, ist das Interview dann vorbei, oder?
Hat sich so, ja, war schön mit dir.
Ich kriege euch ja nicht mehr mit, ich bin ja in Trance. Nein, das Wort hat überhaupt nicht gezündet.
Mhm.
Also plus eben das Wort Mutabor habe ich dann eben tatsächlich überall gelesen. Also eigentlich auch leicht verantwortungslos vom Hypnotiseur, so ein scheinbar nicht gebräuchliches Wort zu nehmen. Also tatsächlich, wenn er es geschafft hätte, und der Hypnotiseur war wirklich ein sehr netter Mann und will überhaupt nichts Böses gegen den sagen. Ich glaube eben tatsächlich, bin sehr verkrampft und wahrscheinlich deswegen nicht hypnotisierbar. Also sehr irgendwie Kontrollzwang oder sowas habe ich wahrscheinlich. Soll bei Diktatoren nicht unhäufig sein.
Ist das eine Geschichte aus dem zweiten Buch? Dann finde ich das total
total. Das zweite Buch, ja, das kannst du dir ja nicht leisten. Ja,
nee, genau.
Das kannst du dir nur erzählen lassen. Aber sowas Ähnliches steht da drin.
Ja, das steht da drin.
Ja. Das hast du mich aber so ein bisschen angefixt auch.
Ist eine coole Geschichte, ja.
Ja, vielleicht glaube ich es mir auch.
Kannst du denn schnell laufen?
Ich bin eigentlich zufrieden mit dem, was wir so hier rausgekitzelt haben.
Hat mir Spaß gemacht, meine ich ernsthaft. Bin kein freundlicher Typ und das könnt ihr mir glauben.
Ja, uns hat es auch Spaß gemacht. Ich kam mir teilweise vor wie auf so einer Prüfung, bei der ich nicht bestanden habe. Ich war eigentlich immer ein sehr guter Schüler.
Das stimmt. Hat er mir auch erzählt, dass er ein guter Schüler war.
Okay. Gibt es denn dafür Belege?
Ja, ihr habt Zeugnisse natürlich, ja.
Hm? Wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass er einfach genug Kohle hatte, sich gefälschte Zeugnisse zu leisten.
Nee, ich komme ja aus dem Arbeiterhaushalt. Da ist nichts mit...
Ach, die Nummer Arbeiterhaushalt. Oh. Ja, und ich verwöhntes Bildungsbürgerkind hat das ja nicht nötig.
Da gab es ganz andere Bildungsbürgerkinder, die Musikkarriere gemacht haben, glaube ich, die da andere Startpunkte hatten als du.
Ich zum Beispiel bin in Gelsenkirchen groß geworden. Das wünscht man sich ja auch nicht.
Aber es ist doch ein Klischee, dass, wenn jemand aus dem Ruhrgebiet kommt, automatisch ein Arbeiterkind sein muss.
Ich komme ja nicht aus dem Ruhrgebiet, ich komme aus der Pfalz.
Okay.
Ich komme aus Ludwigshafen.
Okay. Der einzige Punkt in Deutschland, wo es halt so Parallelen gibt zum Ruhrgebiet, finde ich.
Okay. Nee, also mein Vater ist Schlosser gewesen und meine Mutter Damenschneiderin.
Die Großeltern väterlicherseits hatten eine Schneiderei.
Siehst du?
In Mal?
In Berlin.
Wie findest du denn Berlin? Jetzt nervt dich das? Also mich.
Tatsächlich, es gibt zwischen Hamburgern und Berlinern gibt es gewisse Misstöne, möchte ich mal sagen. Die waren, glaube ich, immer schon so. Hamburg legte ja sehr viel Wert darauf, nicht zu Preußen gehören zu wollen. Und das ist irgendwie, glaube ich, so eine Urfehde. Obwohl mein Vater begeisterter Preuße war und ich auch viele Berliner Gerichte mag und so weiter, habe ich mit Berlin meine Probleme. Und kann sie bis heute nicht erklären. Also ich habe es wirklich mehrfach versucht zu erforschen, wo denn da der Schuh drückt, und ich werde der Sache nicht her.
Also du magst die Gerichte zum Essen oder die Gerichte, wo man andere Leute verklagen kann?
Sehr gut gekontert. Ich rede von Speisen. Konzerte in Berlin machen aber Spaß, erstaunlicherweise.
Tatsächlich?
Ja.
Mögen die Berliner dich? Das wundert mich, ehrlich gesagt, weil ich sie jetzt gar nicht so, den Berliner an sich würde ich jetzt gar nicht so viel.
Dass er überhaupt in der Lage ist zu mögen, oder?
Nein, der Berliner findet ja auch alle anderen scheiße eigentlich, die nicht aus Berlin sind. Und wenn dann jetzt noch ein Hamburger, also ein mal geborener Hamburger nach Berlin kommt, dann sind die schon angepisst alleine aufgrund der Tatsache, dass du aus Hamburg kommst. Die haben ja immer Angst, dass man denen was wegnimmt, die Berliner.
Also du hast ja einen richtigen Hass.
Tatsächlich, ich hatte mit meiner Tanzkapelle nur einen Hit und der heißt tatsächlich I Hate Berlin.
Also ich habe nur mal ein Stück mit Berlin-Diss geschrieben, das heißt Schwarze Furchen. Also das ist ein verklausulierter Berlin-Diss.
Hast du gut gemacht, finde ich. Du hättest meiner Meinung nach ruhig ein bisschen deutlicher sein können, aber...
Das ist nicht so meine Art.
Nee, ist es nicht, ne?
Vielleicht aber, weil du da so deutlich wurdest, haben die Berliner dir auf ihre freundliche Art geantwortet. Und vielleicht, weil ich so ein bisschen der höflichere Typ bin, bin ich damit durchgekommen.
Das kann natürlich sein. Deswegen bin ich auch irgendwann nicht mehr nach Berlin eingeladen worden. Und schon gar nicht zu Konzerten, das ist richtig.
Im Osten tatsächlich habe ich nie Fuß gefasst, interessanterweise. Also es gibt ganz viele Acts, die ich kenne, die eben tatsächlich dann so neue Städte erobert haben. Tatsächlich, also nicht, dass ich da nie im Osten, aber im Gegensatz zu anderen tatsächlich, also ich könnte jetzt lange drüber nachdenken und Überlegungen anstellen, woran es liegen könnte, dass sozusagen wahrscheinlich meine Texte oder meine Bühnenpräsenz oder was weiß ich, aber da werde ich dann auch wahrscheinlich etwas ungerecht und es sind alles Mutmaßungen.
Wir müssen jetzt doch die Lügen und Wahrheiten auflösen. Okay,
was habe ich noch mal behauptet?
Sag du, Christian.
Ja, weil nicht mehr.
Also ich habe irgendwie der zweite Vorname adoptiert und mein Name falsch geschrieben wird. So, jetzt ist es soweit. Was glaubt ihr denn, wo habe ich gelogen? Erzählt mal.
Genau, also entweder du bist adoptiert, du hast den zweiten Vornamen Wilhelm oder dein Nachname wird häufig falsch geschrieben. Ich würde mal vermuten, dass der Nachname Dorau kann man auch mit H schreiben, wenn man die Rechtschreibung nicht so stark ist, könnte stimmen. Wilhelm, zweiter Vorname, ist schwierig. Wer hat sein Kind in den 60er Jahren noch Wilhelm im zweiten Vornamen genannt?
Stand das nicht im zweiten Buch?
Nee, glaube ich nicht. Also, aber ich glaube trotzdem, ja, könnte ich mir vorstellen, dass du adoptiert bist, glaube ich nicht.
So, und du? Christian?
Ich glaube auch nicht, dass du adoptiert wurdest.
Sonst würde ich irgendwie anders, irgendwie Vorurteile gegen adoptierte Kinder, sind die anders? Nee.
Nein, aber sind sie nicht. Nein, aber da ich ja weiß, dass...
Bin ich zu selbstbewusst für ein adoptiertes Kind oder zu wenig Wut?
Spürst du da zu wenig Wut? Nein, ich glaube, das stimmt nicht.
Also, mein Vater wollte tatsächlich, mein Vater hieß Fritz Wilhelm Heinrich Dorau und wollte die Kette fortsetzen, Andreas Fritz Wilhelm Heinrich, so. Meine Mutter hat sich dagegen gewehrt, also ich heiße wirklich nur Andreas Dorau und ich bin nicht adoptiert, aber mein Name wird wirklich andauernd falsch geschrieben und zwar entweder Doran oder Donau.
Wer schreibt das falsch? Leute, die dich nicht kennen.
Also Hotelanmeldungen, Ämter etc.
Unglaublich.
Und das sind eben nicht das H, sondern Doran oder Donau bin ich, ja.
Tja, das sind aber dann alles Leute, die keinen Musikgeschmack haben, ne, die sich falsch schreiben. Die haben es ja, du weißt es dann sofort, oh, wieder falsch geschrieben, ja, komm.
Also ich habe noch nie erlebt, dass auf dem Amt oder einer Hotelrezeption irgendjemand mich auf meine Musik angesprochen hat. Ernsthaft?
Nicht?
Nein.
Okay,
krass. Jetzt nicht kokett, wirklich nicht.
Mhm, interessant. Das ist nicht deine Zielgruppe.
Das ist nicht, weil die dich nicht erkennen. Das ist nur so, weil die Angst haben. Die denken, wenn sie dich jetzt darauf ansprechen, also irgendwie...
Das geht für sie nicht gut aus.
Wenn du natürlich immer mit dem Anwalt ankommst, ne, nebendran...
Wenn der Anwalt ja auch noch immer mitkommt aufs Amt, ja, wissen die, dass sie sofort Ärger kriegen, wenn die da jetzt irgendwas sagen. Haben die Schiss. So sieht's aus. Die ganzen Monis und Brigittes vom Amt. Haben die Angst.
Werden die nicht mit Nachnamen angesprochen?
Nein, du kannst also sie Moni oder sie Simon.
Okay, Simonski.
Simonski,
genau. Okay, gut. Gut, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle.
Es war uns ein Fest mit dir.
Vielen Dank.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.